Dienstagabend, 20 Uhr und damit herzlich willkommen zu unserer Primetime-Sendung zu Beide Seiten live.
Ja, die wichtigsten Themen des Tages wollen wir von allen Seiten beleuchten, damit Sie sich ein besseres Bild machen können.
Ob Koalition mit Kickl oder ohne, ob Alleingang beim Asyl oder gemeinsame Linie, es gibt jedenfalls genügend Gesprächsstoff.
Und apropos Migration, es wird bald mehr abgeschoben, wenn es nach einem neuen Gesetzesplan der EU geht. Die neue Härte geht aber vielen zu langsam. Mehrere Länder der EU wollen Asylrecht auf eigene Faust organisieren.
Sind diese Alleingänge verantwortungslos oder die letzte Möglichkeit für die EU-Staaten? Beide Seiten diskutieren dazu. Georg Renner, freier Journalist und Puls24-Analystin Manuela Reidel bei uns. Und ein Netzwerk von IS-Terroranhängern konnte ausgehebelt werden. Ein junger Nordmazedonier hat dafür in Niederösterreich 8 Teenager rekrutiert.
Ja, welche Gefahr ging denn von dieser Gruppe aus? Integrationsexperte Kenan Güngör diskutiert das mit Strafverteidiger Rudolf Meyer im Duell des Tages. Und wie hat er das nur geschafft? Ein Schlauchboot war mehr als 2 Monate lang vor der russischen Ostküste verschollen und ein Insasse konnte gerettet werden.
Der bei der Rettung abgemagerte Mann war im Pazifik unterwegs. Sein Bruder und ein 15-jähriges Kind haben die Strapazen nicht überlebt. Wir berichten von der 1000 Kilometer Irrfahrt.
Und wir beginnen mit der vielleicht entscheidenden Woche der Innenpolitik nach der Nationalratswahl. Denn spätestens diesen Freitag soll ja feststehen, an wen es und ob es überhaupt einen Regierungsbildungsauftrag geben wird.
Alexander Van der Bellen, unser Bundespräsident, der hat die Chefs der 3 großen Parteien zu gegenseitigen 4-Augen-Gesprächen vergattert. Der Bundespräsident will ein für alle Mal abklären, wer überhaupt mit wem über eine Koalition nachdenkt.
Und heute ist dazu überhaupt keine Änderung der Positionen erkennbar. Es heißt weiterhin strikt Nein zu Herbert Kickl von ÖVP-Bundeskanzler Karl Niehammer.
Dienstagmittag steigt Herbert Kickl ins Auto und macht sich auf den Weg zu ÖVP-Parteichef Karl Niehammer. Ein 4-Augen-Gespräch soll nochmal Klarheit schaffen. Können FPÖ und ÖVP gemeinsam? Das Gespräch dürfte nicht allzu lange gedauert haben, denn bereits am Nachmittag meldet sich Niehammer zu Wort und zementiert seine Kickl-Haltung nochmals ein.
Ich werde als Bundeskanzler genauso wenig als Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei den Steigbügelhalter für Herbert Kickl machen.
Gilt das aber auch gegenüber der gesamten FPÖ? In Vorarlberg trifft heute nämlich Wahlsieger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner den Landesparteichef der FPÖ Christoph Bitschi. Im Ländle deutet nach 10 Jahren Schwarz-Grün alles auf eine schwarz-blaue Landesregierung hin. Ist Nehammers Strategie eine absolute Absage gegenüber der FPÖ oder wird dadurch vielleicht der Druck auf den ÖVP-Parteiobmann zu groß?
Ja, das wollen wir ausführlich diskutieren. Nochmal herzlich willkommen, Manuela Reidel.
Hallo.
Und Georg Renner bei uns.
Hallo.
Jetzt hat er sich ziemlich einbetoniert. Kanzler Karl Niehammer, noch einmal kann man sagen, zu den vielen Beton, den er reingeschüttet hat, kein Steigbügelhalter zu sein. Aber in der ÖVP sind das ja gewichtige Stimmen anders, aus der Wirtschaft zum Beispiel. Die Länder haben wir gesehen, Vorarlberg, vielleicht auch die Steiermark als nächstes Land, bald blau-schwarz oder schwarz-blau. Kann Niehammer dem Druck standhalten?
Ich glaube ja, denn Karl Niehammer ist derzeit erstens alternativlos an der ÖVP-Spitze. Es gibt da keinen Kandidaten, keine Kandidatin, die sich da aufdrängen würde und sagt so, okay, wenn du das nicht machen willst, mach's halt ich. Die einzige in den letzten Monaten ventilierte Personalalternative für die ÖVP-Führung, Caroline Edtstadler, hat sich da genauso einzementiert auf diese Nicht-mit-Kickl-Linie. Ich glaube also, Niehammer sitzt da relativ sicher im Sattel derzeit. Zweitens muss man auch sagen, die ÖVP hat im Wahlkampf auf allen Ebenen durchdekliniert, kommuniziert, nicht mit der Kickl-FPÖ. Das kann man lange diskutieren, das haben wir ja in dieser Runde schon mehrfach besprochen, ob es überhaupt eine andere FPÖ gibt als die Kickl-FPÖ. Ich glaube ja nicht. Aber die ÖVP hat sich da vor der Wahl sehr klar festgelegt und würde insgesamt an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft verlieren, wenn sie jetzt kollektiv umschwenken würde. Und drittens muss man auch sagen, der ÖVP war und ist es immer ein Anliegen gewesen, das Bundeskanzleramt zu halten, das Amt des Regierungschefs. Das ist einerseits sehr prestigeträchtig und andererseits kommt damit, vor allem auf der EU-Ebene, wir werden es später noch ansprechen, im Asylkonflikt, auch substanzielle Macht. Denn der Regierungschef repräsentiert Österreich im EU-Rat und trifft damit Entscheidungen, die für die ganze Union mitbindend sind. Und dieses Amt wird die ÖVP einerseits aus Prestige und vor allem auch aus Machtgründen nicht hergeben wollen. Und das wird in einer Koalition mit der FPÖ, ob mit Kickl oder ohne, jedenfalls nicht gehen. Und daher wird die ÖVP jede andere Variante eher präferieren.
Manu, wie lässt sich jetzt wiederum auf der anderen Seite begründen, dass Nehammer diesen innerparteilichen Druck Richtung Blau und gegen diese Dreierkoalition, diese Dreiervariante mit Babler vielleicht doch weichen muss?
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es so viel innerparteilichen Druck gibt, aber es gibt sehr viele Dinge, die sehr unangenehm werden könnten für ihn in den kommenden Wochen. Zum einen kann die FPÖ ganz herrlich argumentieren, dass 55% der Wählerinnen und Wähler einen Auftrag gegeben hätten für eine Mitte-Rechts-Regierung, die, und das ist die Geschichte, die Herbert Kickl, aber nicht nur er, ja jetzt schon seit Tagen ventilieren, deshalb nicht erfüllt werden dieser Wünsche, weil, so wird es ihm unterstellt, die ÖVP unter Karl Nehammer sich an die Macht krallt, aus persönlichen Eitelkeiten heraus und deshalb nicht zulässt, dass Herbert Kickl ins Kanzleramt einzieht. Und das ist einfach eine sehr, sehr unangenehme Erzählung. Herbert Kickl hat in seiner Rede ja unter anderem gesagt, Karl Nehammer müsse in seinem emotionalen Ausnahmezustand, dürfe er nicht allein gelassen werden. Also der versucht wirklich, ihn in dieses Licht zu rücken, des eitlen Gockels, der einfach die Macht nicht aufgeben möchte. Zweitens gesellt sich dazu jetzt dieser fulminante Wahlsieg der FPÖ in Vorarlberg, wo Marlene Swatzek, die Chefin der FPÖ in Salzburg, ja noch am Wahlabend, am Sonntag ausgerückt hat, ist und gesagt hat, da schaut's lieber ÖVP, ihr lehnt seine Zusammenarbeit mit uns ab, die Wähler geben euch dafür nochmal eine Watschen und geben uns plus 15 Prozentpunkte und die ÖVP verliert massiv. Diesen direkten Zusammenhang gibt es so natürlich nicht, aber es ergibt sich doch ein wunderbar argumentierbares Bild und es gibt doch auch innerhalb der ÖVP die einen oder den anderen, die ein bisschen Bauchweh haben vor der Zusammenarbeit mit der SPÖ. Also alle, die irgendwas mit Wirtschaft und Industrie zu tun haben in der ÖVP, fürchten sich vor den Visionen des Andreas Babler. Und es könnte natürlich sein, dass wenn sich die Regierungsverhandlungen länger hinziehen und erste Vorschläge auf dem Tisch liegen und es schwierig wird, dass es dann unangenehmer wird und dass dieser innerparteiliche Druck dann schon ein bisschen aufkommt, den man jetzt noch nicht so spürt.
Was jedenfalls spannend sein wird, ist auch, wer einen Regierungsbildungsauftrag bekommen wird. Und da hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen ja gleich mehrere Möglichkeiten nach diesem Abtasten. Er könnte Nehammer eben explizit und direkt selbst diesen Regierungsbildungsauftrag geben. Er könnte aber auch sagen, es bekommt gar niemand den Regierungsbildungsauftrag. Und er könnte sehr wohl auch einen Zeitraum festlegen, in dem halt diese Sondierungsgespräche dann quasi zwischen allen einfach stattfinden sollen. Oder er könnte Kickl auch beauftragen, wie es bislang eigentlich immer der Fall war, nämlich dass die Partei, die halt gewinnt, diesen Regierungsbildungsauftrag bekommt. Welche Variante scheint da jetzt am wahrscheinlichsten, Manu?
Also da ist auch der Alexander Van der Bellen einzementiert, um es mal so zu beschreiben wie Tom, denn er hat ja extra gesagt, er will keine Zeit verschwenden. Er will nicht jemandem den Regierungsbildungsauftrag geben, der keine Chance hat, tatsächlich eine Regierung zu bilden. Und deshalb ja diese Parteiengespräche eingeführt. Und wir haben ja jetzt gerade gehört, Karl Nehammer verfestigt seine Position, Herbert Kickl verfestigt seine Position. Also ich würde mal als wahrscheinlich erachten, dass er bei dieser Linie bleibt und sagt, Karl Nehammer, versuch du, eine Mehrheit im Parlament zusammenzubringen.
Ist das auch das, was Sie präferieren würden als wahrscheinlichste Variante am Ende der Woche?
Ich halte auch das tatsächlich für die wahrscheinlichste Variante. Präferiert hätte ich es lieber anders. Man muss zunächst einmal festhalten, es gibt ja eigentlich keinen Regierungsbildungsauftrag in der Bundesverfassung. Das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten so eingebürgert, dass der Bundespräsident sagt, so geh hin und such dir eine Mehrheit. Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass dann jemand anderer zu ihm gekommen ist mit einer Mehrheit und dann Kanzler wurde. Wir erinnern uns alle noch an Wolfgang Schüssel 1999, 2000, der dann eine blau-schwarze Regierung mit der FPÖ und der Jörg Haider gebildet hat. Ich glaube aber, Van der Bellen wird das so machen, wie es Kollegin Reidel schon ausgeführt hat, und sagen, okay, ihr habt miteinander geredet und das Ergebnis ist, niemand will mit Ihnen, Herr Kickl, also probieren Sie jetzt mal die anderen. Ich persönlich hätte es präferiert, wenn er gesagt hätte, Herr Kickl, schauen Sie, ob Sie eine Mehrheit finden, und wenn Sie es schaffen, wunderbar, und wenn Sie es nicht schaffen, sind Sie halt gescheitert, weil es der Überparteilichkeit des Amtes durchaus mehr Gewicht gegeben hätte. Aber auch diese Variante ist durchaus akzeptabel für einen Auftrag, den es so eigentlich gar nicht gibt.
Und dann kommt es natürlich darauf an, ob diese Dreier-Variante dann scheitern sollte. Und dann unterhalten wir uns hier in derselben Runde natürlich über die Varianten, die es dann noch geben könnte.
Das wird uns noch ein paar beschäftigen.
Das wird uns so beschäftigen, das sehe ich auch so.
Ich glaube, das wird uns noch etwas länger beschäftigen, bis dann tatsächlich die neue Regierung steht. Aber schließen wir vorerst dieses Thema ab und kommen gleich zum nächsten politischen Thema. Denn ein Dauerthema in unserem Wahlkampf soll auf EU-Ebene gemeinsam gelöst werden. Es geht um die Migration.
Jedenfalls optimistisch, wenn es so ist. Ein neues Abschiebungsgesetz, das soll kommen, so kündigt jedenfalls die EU-Kommission an. Jedoch, immer mehr Staaten in der Union wollen die gemeinsame EU-Linie verlassen und stellen eigene Regeln auf.
Ja, wie geht's da jetzt also weiter? Das fragen sich sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in Österreich. Wird die gemeinsame EU-Asyllinie doch noch eingehalten oder kocht jeder sein eigenes Süppchen?
Diese leeren Gänge und Räume werden sich bald füllen. Italien lässt neue Migrantinnenzentren eröffnen. Allerdings nicht auf eigenem Boden, sondern außerhalb der EU, in Albanien. Mit dem Projekt verstößt Italien gegen einige EU-Vorschriften. Etwa ist der freie Bewegungsraum, der Asylsuchenden eigentlich zusteht, hier nicht gewährleistet. Italien ist nur eines von mehreren Ländern, die sich jetzt gegen die EU auflehnen. In Polen wird etwa ein radikaler Schritt diskutiert, das Asylrecht vorübergehend ganz auszusetzen. Auch Deutschland will auf eigene Faust härter vorgehen und mehr Abschiebungen forcieren. In Brüssel will man natürlich die gemeinsame Linie fördern. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt in ihrem 10-Punkte-Plan ebenfalls ein härteres Vorgehen vor, aber aufeinander abgestimmt. Ist genau jetzt dieser Zusammenhalt wichtig? Oder brauchen Staaten mehr Unabhängigkeit?
An einem Strang ziehen, das wird, das sehen wir in dem Beitrag natürlich auch immer unmoderner. Wir haben erwähnt bekommen, Italien, Polen, Deutschland, aber auch natürlich Ungarn und die Niederländer, sie alle wollen eben hier irgendwie ausscheren aus dieser Asyllinie. Wie kann man begründen, dass diese Alleingänge doch notwendig geworden sind?
Also es gibt zwei Lager, in denen die da ausscheren aus der gemeinsamen Linie. Die einen, denen es wirklich darum geht, den Rechtsstaat mit Füßen zu treten und zu demonstrieren, für mich gilt das alles nicht. Stichwort Viktor Orban, der ja schon seit Jahren sagt, bei uns kann jeder Asyl sagen, der möchte. Einen Asylantrag nehmen wir einfach nicht an. Darunter leiden ja nicht zuletzt wir, die Republik Österreich, weil somit alle Asylwerbenden einfach über die Grenze weiter zu uns kommen. Und bei uns ist der Rechtsstaat ja noch intakt. Und da, bei uns wird tatsächlich ein Asylverfahren eröffnet, wenn jemand darum bittet oder den Anspruch erhebt, dann wird auf alle Fälle mal geprüft, ob dieser Schutzanspruch tatsächlich besteht. Also das ist das eine Lager, die sagen, ich pfeife auf die EU und ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das sagt so niemand, aber das sagt dann jeder zwischen den Zeilen. Das sind auch all jene, die nach der Vorstellung des EU-Migrationspaktes in diesem Jahr rechtzeitig vor der EU-Wahl gesagt haben, ich zahle auch keine Ausgleichszahlungen. Das hätte ja der Kompromiss sein sollen. Nicht alle müssen tatsächlich Asylverfahren durchführen, aber diejenigen, die es nicht tun, haben Ausgleichszahlungen zu leisten, um das ganze System etwas fairer zu machen. Denn würden Flüchtlinge, Geflüchtete gerecht verteilt auf alle Staaten der EU, hätten alle wenig bis gar kein Problem. Und so sind es halt einfach wenige Länder, die sich derzeit um Geflüchtete in Europa kümmern. Und dann gibt es die andere Riege, wie den polnischen Premierminister Donald Tusk, der eigentlich ein Liberaler ist, der eigentlich ein EU-freundlicher ist. Der sagt, wir müssen das Asyl vorübergehend aussetzen, weil wir sonst von Russland unter Druck gesetzt werden. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erlebt, dass Russland Asylsuchende oder Menschen auf der Flucht oder MigrantInnen an die Grenze stößt und sie quasi hineinscheucht in EU-Territorium, um dieses Gefühl des Kontrollverlustes noch mehr zu verstärken. Da gibt's halt, und das argumentiert Donald Tusk, Feinde Europas, die uns genau über diesen Hebel Druck machen wollen, und das können wir uns nicht gefallen lassen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, ich weiß, ich habe gesagt, das sind nur zwei, aber im Reden ist mir eine dritte eingefallen, die grundsätzlich schon europäische Lösungen präferiert, sich aber vor den eigenen Wählenden fürchtet. Da würde ich zum Beispiel Deutschland dazu zählen, die grundsätzlich sagen, Gott sei Dank, es gibt diesen Migrationspakt, finden wir eh super, bitte bleiben wir dabei, bitte ja, Solidarität. Aber wenn dann Wahlen ins Haus stehen und die AfD einen in den Nacken atmet, dann auf einmal möchte man schon signalisieren, wir greifen schon durch, und auch wenn es nicht ganz so legal ist, hier zum Beispiel diese Pläne, die dann plötzlich ventiliert wurden vor den Landtagswahlen in Deutschland, dass man Geflüchtete oder Asylsuchende an der Grenze einfach direkt nach Österreich zurückschieben werde. Also das sind diese drei Lager, die es gibt, und so begründen die ihre Positionen, auch weil sie befürchten, dass alles, was jetzt auf EU-Ebene beschlossen wird, viel zu lange in der Umsetzung dauert und sie dann schon längst von der Macht gestürzt sind, bis das einmal greift, was Ursula von der Leyen und alle in der EU-Kommission sich da jetzt überlegen.
Also ein Zugzwang.
Du sprichst es auch an, jahrelang gab es da keine befriedigende EU-weite Lösung. Und warum soll es denn genau jetzt funktionieren? Was sind denn die Argumente?
Das Problem, das Manuel Reidl formuliert hat mit wir sind die Leidenden, wenn Viktor Orban sagt, okay, das, was die EU-Regeln sind, interessiert mich nicht, ist ja viel grundsätzlicher. Wenn wir uns alle anschauen, die nicht sich an die EU-Regeln halten, dann kommen wir sehr schnell drauf, hoppla, die Deutschen führen auf einmal wieder Grenzkontrollen ein oder beziehungsweise verschärfen die Grenzkontrollen zu Österreich. Die Polen sagen, na okay, dieses EU-Recht setzt man aus zugegebenermaßen guten Gründen. Die Ungarn halten sich sowieso schon seit Jahren nicht mehr dran. Irgendwann kommt halt die Frage, hey, okay, und warum sollten wir uns dann noch an die EU-Regeln halten? Warum soll sich überhaupt irgendwer an die EU-Regeln halten?
Und soll es nur das Asylrecht betreffen?
Und soll es nur das Asylrecht betreffen? Das ist eben ein rechtsstaatliches Problem, ein fundamentales Problem, wenn ich sehe, okay, rund um mich halten sich alle nicht an die Regeln, gehen alle berot über die Straße, dann mache ich es halt auch. Und das ist gerade für Österreich, gerade in der Abhängigkeit, in der wir sind, wirtschaftlich, politisch, in der Kooperation mit unseren Nachbarstaaten, mit unseren EU-Partnerinnen und Partnern, ist das katastrophal, sollte diese EU-Rechtsstaatlichkeit und die Verbindlichkeit des europäischen Rechts den Berg hinuntergehen. Mhm. Und das wäre sehr schlimm, und deswegen ist es gerade im österreichischen Interesse, dass es EU-einheitliche Lösungen gibt, die dann auch durchgesetzt werden in allen Mitgliedstaaten. Und da sollten wir die Ersten sein, die sagen, okay, wir müssen dafür kämpfen, dass es erstens eine vernünftige EU-Lösung gibt für das Thema Asyl. Ja, da braucht es natürlich mehr, und das braucht es seit Jahrzehnten eigentlich, weil das Dublin-System ist schon seit vor 2015 dysfunktional gewesen. Und heute ganz besonders. Und zweitens, diese Lösung muss auch umgesetzt werden, und das sehr schnell. Aber eine europäische Lösung ist gerade bei einem geopolitischen Thema wie Migration unabdingbar. Es kann Europa da nicht in eine Kleinstaaterei hineinkippen, wo dann derjenige das Bummel hat, an dessen Grenze halt gerade die meisten Leute stehen. Das ist gerade für Österreich, gerade wo wir eins der am stärksten belasteten Asylländer sind, wäre das ein katastrophales Szenario, und wir haben ein nationales Interesse daran, dass da eine vernünftige und durchgesetzte europäische Lösung gibt.
Dringender Zeitdruck und auch dringender Zugzwang für die Mitglieder und natürlich auch für die EU-Kommission. Wir kommen von einer Union zur nächsten Union, denn heute in drei Wochen ist die weltweit wohl wichtigste Wahl des ganzen Jahres. Puls 24 berichtet die gesamte Nacht auf Mittwoch live zur US-Präsidentschaftswahl.
Ja, und was man hier in Europa nicht glauben kann, Donald Trump kann es schaffen, noch einmal US-Präsident zu werden. Es bleibt ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Hat Kamala Harris noch Grund zum Lachen? In jüngsten Umfragen ist ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump auf Aufholjagd. In den relevanten Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, liegen die beiden jetzt hauchdünn beieinander. Eigentlich hatte Harris der Demokratischen Partei einen großen Aufschwung gegeben. Ihre Kandidatur hat Zehntausende Stimmberechtigte mobilisiert und für Spendenrekorde gesorgt. Doch waren sie zu siegessicher? Denn Trump punktet weiterhin. Vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Migration schenken viele US-BürgerInnen ihm ihr Vertrauen. Unterdessen rücken die Wahlen immer näher. Inzwischen sind es genau drei Wochen. Und für beide Parteien ist es eine Zitterpartie um den Einzug ins Weiße Haus. Ist der Hype um Kamala Harris also verpufft? Oder hat sie immer noch gute Chancen, um Trump zu schlagen?
Ja, wie schaut es da aus in den USA? Drei Wochen ist nicht mehr lang. Was spricht denn dafür, Herr Renner, dass der Harris-Effekt Trump doch noch stoppen kann, wenn er jetzt auch ein bisschen aufholt?
grundsätzlich muss man mal sagen, dass das alles millimeterweite Bewegungen sind, die wir da verfolgen. Wir sind in die Woche gestartet mit einem Vorsprung von Kamala Harris in den aggregierten Umfragen von 53-47%. Also es sind Chancen ungefähr, Kamala Harris hat eine 53% Chance gegenüber Donald Trumps 47% Chance, diese Wahl zu gewinnen. Und jetzt ist es vielleicht 52 gegenüber 48. Das sind einfach so kleine Bewegungen. Im Wesentlichen ist es, die Amerikaner sagen, ein Toss-up, also ein Münzwurf. Wir wissen es einfach nicht, wie diese Wahl ausgeht. Sie haben ungefähr gleiche Chancen mit einem minimalen Vorteil Kamala Harris, der in den letzten Tagen ein kleines bisschen geschrumpft ist. Aber man soll nicht den Eindruck haben, sie war bisher auf der Siegerstraße und ist es jetzt auf einmal nicht mehr. Es ist einfach too close to call. Wir wissen nicht, wie diese Wahl in einem Monat ausgeht und es soll sich da keiner, wie wir es 2016 erlebt haben, als Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat, wieder alle Erwartungen in Sicherheit wiegen, dass man eh schon wüsste, wie es ausgeht, nur weil die eine 52% gegen eine 48% Chance hat. Was natürlich dafür spricht, dass dieses Rennen offen bleibt, ist, dass sich politische Entscheidungen nicht von heute auf morgen ändern, wenn nicht irgendwelche ganz dramatischen Ereignisse passieren. Die sind in den letzten Wochen nicht passiert, bisher. Und das wird absehbarerweise auch in den nächsten 3 Wochen nicht mehr der Fall sein. Die meisten Leute wissen schon ungefähr, wen sie wählen. Und jetzt kommt es noch auf ein paar Unentschlossene an, die man vielleicht noch überzeugen kann. Das wird diese Ausgangslage, dass es aber letzten Endes ein sehr, sehr knappes Rennen ist, nicht fundamental verändern.
Das ist auch eine Mobilisierungsfrage dann im Endeffekt.
Auf der anderen Seite, was spricht denn oder würde denn dafür sprechen, dass Kamala Harris jetzt tatsächlich schon das Maximum herausgeholt hat und dass ab jetzt eigentlich nur noch Donald Trump dazu gewinnen kann?
Es fühlt sich momentan ein bisschen so an, wenn man Berichte liest, dass innerhalb des Harris-Lagers es doch nicht weniger gibt, die ein bisschen panisch werden. Weil es sind alle zunächst in so eine Euphorie verfallen, als Harris Joe Biden abgelöst hat, als Präsidentschafts Kandidatin der Demokraten. Oh, jetzt haben wir plötzlich die Junge und Donald Trump ist der alte Sack im Vergleich. Davor war es ja umgekehrt noch mit Joe Biden. Das klingt nur despektierlich, aber ja. Und dann gab es diesen Parteitag der Demokraten, wo man das Gefühl hatte, die heben jetzt gleich ab vor lauter Euphorie. Und diese Euphorie ist mittlerweile etwas gedämpft, einfach weil man jetzt enttäuscht ist, dass immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist und nicht eine sichere Bank jetzt, wo Kamala Harris das Ruder übernommen hat. In den Umfragen ist es knapp, das hat Georg Renner ja schon dargestellt, auch dass man es nicht 100%ig ernst nehmen kann. Aber ein ganz besonderes Ding sorgt für Nervosität, nämlich dieses Trauma von 2016 und dass es sich wiederholen könnte im Rust Belt, also im Rostgürtel der USA, der so heißt, weil da früher recht viele Industriebetriebe ansässig waren, die dann aber zum Teil der Modernisierung, der Globalisierung nicht standhalten konnten. Und das war immer so demokratisches Kernland. Also da haben sich immer alle von den Demokraten besser verstanden und beschützt gefühlt, bis 2016, wo Donald Trump ja unter anderem wegen des Stimmverhaltens in diesen Rust Belt-Staaten die Wahl gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Und jetzt sieht es wieder so aus, als wäre gerade dort der Vorsprung von Harris hauchdünn oder zum Teil schon dahingeschmolzen. Und das könnte auch so ein Punkt sein, der am Ende für ein aus Sicht der Demokraten tragisches Wahlergebnis sorgt am 5. November.
Welche Rolle könnten da auch die Medien spielen? Denn auch da wird ja gemunkelt, dass die da ein bisschen auch eine Mitschuld tragen könnten, weil sie weil sie Kamala Harris hier hinaufgeschrieben hätten.
Also viele würden sagen, die Medien sind sowieso an allem schuld, weil zuerst haben sie Donald Trump berühmt gemacht und weil er so ein Quotenbringer ist, hat man...
Aber wir sind es gewöhnt.
Wir sind es gewöhnt, ja, bitte. Unsere Schuld, unsere große Schuld. Nein, also dass die Medien jetzt schuld sind daran, dass Kamala Harris jetzt wieder rückläufig ist, weil sie die zu viel bejubelt haben, glaube ich nicht. Weil es ja eher positiv gewesen wäre, diesen Schwung und diese gute Stimmung und so weiter im eigenen Lager mitzunehmen.
Ich glaube, ganz ehrlich, dass das kein wirklich relevanter Faktor ist. Natürlich jeder Politiker, fast jede Politikerin, jeder Politiker, der frisch antritt, wir haben das in der SPÖ die letzten Jahre etliche Male erlebt zum Beispiel, hat zunächst seinen New Guy Bonus, sagen wir halt. Wo jemand, der neu ist, irgendwie ein frischeres Gesicht ist in einer politischen Partei, der hat ein bisschen mehr Schwung, der kriegt im Normalfall auch freundliche oder mehr oder minder freundliche Porträts von den Medien. Und dann im Laufe der Zeit, nach ein paar Wochen, fängt man an, kritisch zu hinterfragen, schaut sich dessen Programm genauer an. Und das ist einfach diese Landung, die jeder Politiker, jede Politikerin erlebt in den Medien. Und das ist jetzt kein besonders überraschender Effekt, dass auch Frau Harris davon natürlich betroffen ist.
Bisschen der Welpenschutz ausgelaufen. Na gut.
Dann sagen wir jedenfalls vielen Dank fürs Kommen und auch fürs Diskutieren. Vielen Dank, Herr Renner, und vielen Dank, Manu.
Danke vielmals. Und die Farben haben wir schon richtig zugeordnet, wie die aufmerksamen Beobachter das gesehen haben. Und wir kommen nach Österreich zurück, meine Damen und Herren. Denn dieser Schlag gegen ein Terrornetzwerk, der macht doch sprachlos 8 Teenager. Der älteste 15, der jüngste erst 13 Jahre alt, wurden in Niederösterreich für den IS rekrutiert. Wie gefährlich war diese Bande wirklich? Jetzt bei Bianca Ambros zu Gast. Im Tagesinterview sind Strafverteidiger Rudolf Meyer und Integrationsexperte Kenan Güngör. Zuvor der Überblick zum jüngsten Schlag der Polizei.
Es sind diese Ringe, mit denen die 8 Jugendlichen klarmachen, wir sind IS-Anhänger. Es ist ein Geschenk ihres Anführers, einem 20-jährigen vorbestraften Nordmazedonier aus St. Pölten. Er lädt die Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren zu sich in die Wohnung ein und schafft es, sie binnen weniger Monate zu radikalisieren.
Ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund wurde vom Rekrutierten zum Rekrutierer, hat selbst Jugendliche versucht, zum Islamischen Staat zu bewegen. Ein 15-jähriger afghanischer Staatsbürger hat bei seiner Beschuldigtenvernehmung angegeben, er hat diese Hinrichtungsvideos regelrecht gefeiert und er würde davon träumen, selbst mit einem Flugzeug, so wie die Attentäter von 9/11, in ein Wohnhaus zu fliegen. Diese 2 und ein weiterer 15-jähriger bosnischer Staatsbürger haben auch Zeichen von Sittenwächterverhalten gezeigt.
Besorgte Eltern kontaktieren daraufhin die Schule. 7 Hausdurchsuchungen und eine Festnahme sind die Folge. Der 20-jährige Nordmazedonier ist bereits Polizei bekannt.
Als IS-Sprayer von St. Pölten, weil er rund um den St. Pöltener Bahnhof IS-Propaganda und IS-Zeichen auf Fassaden gesprayt hat. Er wurde im Vorjahr zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt.
Im November 2023 wird er aus der Haft entlassen. Die Extremismuspräventionsstelle kennt den 20-Jährigen und bezeichnet ihn als besonders auffällig.
Jetzt das dritte Mal verurteilt und auch gut vernetzt gewesen nach Oberösterreich. Man sieht halt dort, wo er dann nicht mehr Anklang gefunden hat oder wo dann sozusagen viele Personen verurteilt wurden und diese Szene sich demobilisiert hat, hat er sich dann offensichtlich wieder neue Kreise gesucht, in dem Fall dann deutlich jüngere Leute, die bereit waren, ihm immer noch zuzuhören.
Der 20-Jährige muss jetzt erneut ins Gefängnis. Anfang Oktober wird er nicht rechtskräftig zu 5 Jahren Haft verurteilt. Auch 2 der 8 Jugendlichen müssen zwischen 6 Monaten und einem Jahr auf Bewährung in Haft.
Ja, und die Meldungen über Jugendliche, die sich dem IS anschließen, die sich radikalisieren, die Anschläge planen und das in Österreich, die häufen sich. Und die Radikalisierten, die werden dabei immer jünger. Doch woran liegt das eigentlich? Und vielleicht auch ganz klar auf den aktuellen Fall anzusprechen, wie könnte man so etwas vorbeugen? Darüber sprechen wir jetzt mit Kenan Güngör, Soziologe und Integrationsexperte. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Aber gerne.
Und auf der anderen Seite mit Rudolf Meyer, Rechtsanwalt. Vielen Dank.
Grüß Gott.
Starten wir gerne mit Ihnen auch, Herr Meyer, denn Sie vertreten ja immer wieder auch Personen, die sich der IS-Terrormiliz IS angeschlossen haben. Wie sind denn da auch Ihre Erfahrungen? Ist es tatsächlich so, dass Sie auch immer wieder jetzt jüngere Klienten zu verteidigen haben?
Es ist richtig, es werden diese Tätergruppe auch immer jünger, immer überzeugter, immer radikaler. Sie sind ein Überzeugungstäter. Bei einem Überzeugungstäter hilft keine Strafe, sondern da ist nötig, die Überzeugung zu ändern. Wenn man der Meinung ist, ist Überzeugung sehr schlecht. Das ist ja in diesem Fall. Wenn ich einen Jugendlichen gehabt habe, der mit 17 am Hauptbahnhof möglichst viele Leute abstechen wird, dann muss ich schauen, dass ich dessen Überzeugung ändere, damit er nicht wieder in Versuchung kommt, wenn er vom Gefängnis rauskommt, das zu machen.
Auch der Terrorismusexperte Stockhammer sagt, dass die Personen jetzt tatsächlich immer jünger werden, die sich radikalisieren. Aber woran liegt das denn? Was ist denn Ihre Expertise, Ihre Einschätzung dazu?
Also ich fange mal vielleicht auch mit einer anderen Überraschung für mich an. Der IS ist ja jetzt mittlerweile auch über mehr als 10, 12, 15 Jahre schon fast alt.
Und eigentlich hat bei meinen Sorgen waren eher die, die aus den Gefängnissen jetzt freikommen. Das heißt, das sind diejenigen, die dann festgenommen worden sind, die jetzt aber eher 30, 35 sind. Diese Gefährder, die werden auch beobachtet vom Verfassungsschutz. Aber meine sozusagen größte Sorge war, wie gehen wir mit denen jetzt um, die jetzt laufend eher freikommen nach einer Haftstrafe von 10 Jahren. Tatsache ist aber, wir werden erstmal mit einem neuen Phänomen konfrontiert, nämlich von jungen Menschen, die selber noch vor 3 Jahren noch fast in der Volksschule waren oder 5 Jahren, dass diese Kinder dann einfach so schnell angesteckt werden. Da scheinen 2 zentrale Gründe eine Rolle zu spielen. Das eine ist in der Tat die unheimliche Social-Media-Zugänglichkeit.
Also das Internet auch.
Ja, also dass wir sozusagen die Altersgruppe, die jetzt ans Internet kommt, viel früher kommt und man ist viel weniger geschützt davor. Und wenn die Eltern diese Dinger den Kindern in die Hand geben und sie dann, egal zu welchem Thema sich beschäftigen, sie kommen sehr, sehr schnell in solche Netzwerke. Sie haben die Kompetenzen nicht dazu. Und wenn sie dann auch in einen Freundeskreis oder ein Milieu bekommen, wo jemand sagt, ja, da ist jemand, der weiß wirklich viel dazu, der kann dir den richtigen Weg zeigen, Bruder. Und du, das ist ja sozusagen, du bist eigentlich ein Löwe. Du bist nur noch nicht aufgewacht und jetzt musst du den Schritt weitermachen. Und bei Jugendlichen löst es was aus. Und da kommen sie in so ein gefährliches Fahrwasser.
Weil sie auch einmal auch etwas wert sind und hier vielleicht auch die Anerkennung bekommen, die sie in ihrem Umfeld vielleicht nicht bekommen
das
würden.
Das wissen wir nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es immer sozusagen die völlig Ärmsten sind, die da sich radikalisieren lassen. Es gibt diese Gruppe, die wirklich Anerkennung sucht jeder. Die Frage ist, wie schnell bekomme ich sie und wie stark bekomme ich sie. Das ist dann wie so ein Lottogewinn, wenn ich sage, auf einmal kommt eine Gruppe und sagt, du bist wirklich für eine ganz andere Mission. Und vor allem, was man nicht unterschätzen kann, zu sagen, so diese Idee, wenn es einen Weg, Gott gibt, einen richtigen Weg, hier ist so, wie wir da hinkommen und die ganze Welt hat sich gegen uns verschworen. Dann kommen auch solche Ungerechtigkeitsvorstellungen, wo diese Kinder dann viel weniger Filter haben als wir Erwachsene.
Wie ist es jetzt auch aus Ihrer Erfahrungssicht und auf Ihrer Erfahrungsseite? Sind diese Personen dann oftmals einsichtig? Also wissen Sie, dass Sie da jetzt den falschen Weg eingeschlagen haben? Oder ist das oftmals einfach auch nur vor dem Richter, vor der Richterin ein Geständnis, das man ablegt, um dann danach, nach der Haftstrafe, vielleicht einfach wieder so weiterzumachen wie davor?
Ich würde sagen, manche sind der Meinung, dass das, was sie bisher geglaubt haben, schlecht war. Viele sind nicht dieser Meinung. Man muss es sehen, das spielen auch so religiöse Motive mit eine Rolle. Und die IS-Propaganda ist ja ausgezeichnet, ist ja nicht so. Ist ja bisher ist ja nichts dem entgegengesetzt geworden. Was können die Jugendlichen sonst anschauen? Naja, er schaut andere Verbrechen im Internet oder was anderes. Aber es ist der Propaganda des IS, dieses Versprechen von Kraft, Macht, Stärke, die bekommst du, wenn du zu uns kommst, wenn du das machst, was wir sagen. Und es wartet auf dich das Paradies. Der Jugendliche, von dem ich gesprochen habe, hat gesagt, das Einzige, was mir leid tut, ist, dass ich von der Polizei nicht erschossen worden bin, wie man mich erwischt hat, weil dann wäre ich in der Märtyrer-Hierarchie am allerhöchsten gewesen. Na gut, jetzt so jemand können sie halt abschrecken, ob der jetzt kriegt 1 Jahr Gefängnis, 5 Jahre, 50 Jahre, ist ja völlig egal. Noch dazu habe ich jetzt einen gehabt, na wo ist der infiziert, war er im Gefängnis, war dem so eine hasspredigende Zelle gegeben. Na natürlich war der nach 3 Monaten umgedreht und hat dann vom Gefängnis aus IS-Videos verschickt. Na hat er 5 Jahre dazugekriegt, weil das sind ja keine Lösungen für dieses Problem.
Das Gefängnis an sich und die Radikalisierung dort sprechen wir auch in Kürze. Ich würde ganz gerne aber auch noch auf den aktuellen Fall zu sprechen kommen, der eben heute auch bekannt geworden ist, nämlich dieses mutmaßliche Netzwerk von IS-Terroristen in St. Pölten. Der Kopf soll ja ein 20-jähriger Nordmazedonier sein. Außerdem sollen aber eben 8 weitere Personen im Alter, und das muss man sich vorstellen, von 13 bis 15 Jahren, also Kinder, Jugendliche, hier tatsächlich rekrutiert worden sein. Und im konkreten Fall in Niederösterreich sind eben die meisten der Beschuldigten entweder Österreicher mit Migrationshintergrund oder nicht österreichische Staatsbürger. Wie ist das denn bei den Personen, die Sie jetzt vertreten, wenn es um mutmaßliche Anhänger des IS geht? Spielt da der Migrationshintergrund, die Staatsbürgerschaft eine Rolle oder sind das auch immer wieder?
Eine sehr große natürlich, nicht? Weil die meisten sind natürlich muslimischen Glaubens, 99%. Und man dürfte ja den Koran nicht interpretieren, heißt es, nicht? Und die nehmen das als bare Münze, was eben teilweise sehr wohl in Koransuren steht. Also tötet die Kufas, die Ungläubigen, nicht? Und dass die Täter immer jünger werden, ist ein allgemeiner Trend. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Täter. Die Täter im Jugendstrafrecht werden immer jünger. Unter 14 sind sie unter dem Radar verschwunden, weil sie ja nicht von der Polizei beamtshandelt werden. Und die Täter werden jünger. Natürlich, wenn einer mit 10 Jahren schon jetzt im Internet gesehen hat, 1000 Vergewaltigungen, wird er ein anderes werden, wenn er ist 12, 13, als wie einer, der mit dem nie konfrontiert worden ist.
Mhm. Ihre Expertise diesbezüglich, fühlen sich Menschen vielleicht mit anderer Staatsangehörigkeit, mit anderer Kultur, mit einem anderen Hintergrund hier eventuell ausgeschlossener in unserer Gesellschaft und sind deshalb vielleicht auch anfälliger oder ein leichteres Ziel für terroristische Vereinigungen, Radikalisierungen, oder spielt das weniger eine Rolle?
Also wir haben noch Studien dazu gemacht, also das hat einen sehr begrenzten Effekt, weil wenn das so wäre, hätten wir die Situation, dass nicht so viele IS-Sympathisanten aus den muslimischen Ländern zum IS gegangen sind. Das heißt, es ist eine Ideologie, die dahinter steht. Und Sie haben einen Punkt angesprochen. Das Problem ist, wenn Sie wirklich, also an den, das, so spielt ja auch der IS, zu sagen, du glaubst an Allah, schau, was im Koran steht, und dann finden Sie die richtigen Zitate, und wenn Sie sagen, wenn du das nicht tust, bist du kein starker, kein gläubiger Muslim und du kommst in die Hölle. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Höllenangst wirklich keine Metapher ist, sondern sie wird so beschrieben, zu sagen, weißt du, das Leben ist morgen vorbei, nur lächerliche 70 Jahre. Gemessen an der Ewigkeit ist das gar nichts. Und wenn und wir alle werden in die Hölle kommen und keiner weiß das von uns. Und eben der sicherste Weg ist, wenn du im Namen dieser, sozusagen im Namen der, des Islams, dann kämpfst und als Märtyrer stirbst. Und ich kenne Kinder, wirklich Jugendliche, die einfach sagen, also ich, dieses Spiel, was wir immer machen, das werden die auch dort ganz sicher gemacht haben, ja, zu sagen, nimm mal ein Feuerzeug, also so drastisch, nimm ein Feuerzeug, leg die Hand darüber. Hältst du das eine Minute aus? Nein. Das wirst du in der Ewigkeit am ganzen Körper spüren. Vor der Angst. Und wenn ich wirklich ein bisschen das, die Angst davor habe, dann bin ich auch bereit, alles zu tun, nur nicht in diese Hölle zu kommen. Also man wird, arbeitet sehr, sehr viel mit der Angst und dann sozusagen in den Himmel hineinzukommen. Das sind schon Punkte, die eine Rolle spielen. Und die Kinder sind, also wir müssen aber auch eins sagen, das sind, wenn sie 13 bis 15, 16, 17-Jährige haben, das sind beides zugleich. Das sind gefährdende, also aus denen geht ein Gefahrenpotenzial heraus, aber es sind zugleich auch Gefährdete, weil sie einfach von solchen Ideologien genommen werden, und wenn sie irgendwann mit 20, 25 da rauskommen, wenn du, ohne was gemacht zu haben, gucken sie zurück und sagen, oh Gott, was war das für eine riskante Zeit?
Ich würde gerne über diese Gefahr auch sprechen, nämlich sind diese rekrutierten IS-Anhänger, Anhängerinnen manchmal auch, tatsächlich die Terroristen von morgen? Also wie groß ist die Gefahr, die von Ihnen ausgeht? Die Frage geht an Sie beide. Vielleicht zuerst ja, Sie, Herr Mayer, und dann
wenn
Sie
ich eine gewisse Überzeugung schon habe, die einem das nahelegt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, groß, betone ich, dass derjenige auch dann etwas machen wird. Zweifelsohne. Nur der wesentliche, also kein Säbelrasseln ist, jetzt der wesentliche Punkt ist, man ist nicht imstande, gerade der Propaganda des IS, das ist ja die hauptsächliche Gruppe, etwas entgegenzusetzen. Es wird dem nichts entgegengesetzt. Also und das ist die Problematik.
Also ich glaube, also der Begriff zu sagen, das wird dem nichts entgegengesetzt, da haben Sie die letzten 10 Jahre dann sozusagen nicht hinreichend im Auge. Man hat ja gerade, weil man wusste, sozusagen, was tun wir dagegen, man hat in, es gibt so viele Programme, sowohl allein von sowohl Offline-Programme, aber auch auf Social Media, man versucht Gegennarrative aufzubauen.
Nein,
aber das ist ein Unterschied, ob Sie sagen, das hat nichts genützt.
Ja, es ist so.
Ja, aber das sind, zwei ganz verschiedene Sachen. Zu sagen, es gibt, so, man hat nichts gemacht, es gibt nichts, oder das, was man hat,
war nicht wirksam.
Ja, oder ist nicht hinreichend wirksam. Ja. Eindeutig, das kann man sagen. Das würde ich ohne
Weiteres. Man kann nichts entgegensetzen. Das ist erschreckend.
Also, Sie hätten auch keine Perspektive oder keine Möglichkeit, oder hätten Sie eine Idee, wie man dem vielleicht entgegensetzen könnte? Auch die also, Frage gerne an Sie beide.
Das ist eine Ressourcenfrage. Schauen Sie, Sie können mal zu jemand von diesen Leuten im Park, die Jungen, die im Park jetzt sind. Müssen Sie Leute hinsetzen, der muss A, Muslim sein, B, muss er die Sprache können und B, muss er schon älter sein. Und dann muss er imstande sein, mit denen zu reden. Ja, da brauche ich aber ja, Sie müssen ja für 5 eine Person finden. Das scheitert an den personellen Ressourcen. Man hat ja diese Leute auch gar nicht. Ich kann sagen, ja, ich bräuchte 1000 Soziologen oder Sozialarbeiter für Wien, für jetzt die Gruppen alleine im Park. Ja, sie sind nicht da. Mhm. Und daran scheitert es, abgesehen von den finanziellen Ressourcen.
Mhm. Also auch weil ich wirklich mich ein bisschen darin auskenne, das Problembewusstsein ist in den letzten natürlich über den ES gestiegen. Es gibt sehr viele Ressourcen und sehr oft merke ich, würde ich sagen, wenn wir wüssten, was wir alle schon abfangen können. Also wo junge, zum Beispiel junge Menschen von der Präradikalisierung wegkommen, die sehen wir ja nicht. Die fallen ja auch nicht bei Ihnen sozusagen. Die haben ja die Fälle, wo es nicht genutzt hat, wo es nicht gewirkt hat.
Das sind die Fälle, wo es immer mehr werden.
Aber ich will nur sagen, nein, es sind ja jetzt auch nicht signifikant. Also erstens hat der IS erstmal nach 2015, 16, 17 radikal an Attraktivität verloren. Das heißt, und da war es eine relativ lange, lange Zeit. Und jetzt haben wir wieder sozusagen so ganz kleine, aber hochgefährliche Gruppen, die entstehen. Deswegen würde ich sagen, da gibt es vieles, was wirkt und vieles, was wir tun, wirkt nicht. Aber man kann eben nicht vor jedem Jugendlichen irgendeinen Sozialarbeiter stellen. Aber in dem Fall haben wir eine ganz andere Gruppe übersehen. Wer hat denn diese Zelle eigentlich, wie wurden sie aktenkundig? Es waren besorgte Eltern von den anderen Kindern, die gesagt haben, da stimmt doch bei meinem Kind was nicht. Also deswegen glaube ich, wir haben eigentlich sehr viele Fühler, wenn die Eltern aufmerksamer sind, sehr oft bekommen wir zum Beispiel, das war damals bei diesem IS-Fall in Oberösterreich der Fall, dass da im Flüchtlingsheim andere Flüchtlinge gesehen haben, zu sagen, so, der hat was vor und haben das weitergegeben. Das heißt, wir können auch, wenn Sie 80% mehr oder minder abfangen können und auch bei den Jugendlichen, muss man auch dazu sagen, von denen geht ernsthaft eine Gefahr aus, aber nicht jeder ist automatisch dann auch später ein Anschlag. An einem Anschlag beteiligt. Also es gibt viele, die einfach sozusagen da auf die Gewalt bejahen, verehrlichen, versuchen Propaganda zu tun, aber den Schritt dann, wirklich einen Terrorakt zu verüben, dann sind das nicht alle, sondern das sind immer Einzelne, aber leider, es genügt ein Einziger, der das macht. Wir merken ja, was für fatale Folgen das
absolut
hat.
Absolut. Einziger würde reichen. Jetzt haben wir vorher schon kurz darüber gesprochen, viele der mutmaßlichen Täter radikalisieren sich dann überhaupt erst im Gefängnis. Was wäre denn da jetzt eine bessere Option oder eine bessere Möglichkeit? Braucht es noch härtere Strafen, auch wenn die Personen dann wieder im Gefängnis sind, wo sie dann eben womöglich wieder radikalisiert werden?
Strafe bringt bei einem Überzeugungstäter überhaupt nichts. Mhm. Null. Man muss die Überzeugung ändern, wie ich sagte. Und weil Sie gesagt haben, es sind genug Personalressourcen. Wie viele Mitarbeiter hat der Terror in Wien,
bitte?
Der in die Gefängnisse geht? Wie viele Mitarbeiter hat der Terror
in Wien? Sehr wenige, ich weiß. Ich finde, das muss man stützen und stärken noch weiter ausbauen. Ich
auch hofft, wie viele er hat, nicht im Vergleich, was man bräuchte.
Der hat übrigens die Deradikalisierungsstelle in Österreich nur für alle, die nicht mitbekommen.
Daran muss man ansetzen. Das ist das Einzige, was hilft. Sonst werden es immer mehr werden. Das muss man ja sehen. Man kann nicht sagen, na, ist kein Problem und einige wenige. Das ist es nicht.
Da sind Sie sich aber wahrscheinlich einig, dass das Strafmaß zu erhöhen oder zu verschärfen wahrscheinlich nichts daran ändern würde.
Ich finde die Strafe wichtig und richtig, auch um sowas um die Gesellschaft zu schützen. Also damit sonst jemand draußen keinen Anschlag verübt. Aber das Problem ist in der Tat, was passiert im Gefängnis selber? Und ich finde in der Tat,
wie funktioniert das auch im Gefängnis? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also Sie kommen in eine Gefängniszelle hinein, Sie gehen dann so die offenen Räume. Und wenn Sie 3-4 junge Männer haben, die sowieso vom IS drinnen sitzen, dann sind kennen sich im Koran aus und dann kommen sie zu Ihnen und sagen sozusagen, weswegen bist du hier, wegen irgendeiner Sache, und dann sagen sie, nein Bruder, eigentlich sind wir auch wegen was anderem hier und du bist hier ein Löwe, also zum Beispiel was hat man bei tschetschenischen Jungs gemacht, du bist ein Löwe, den sie in Ketten gelegt haben, und die fangen auf einmal an, sich um ihn zu sorgen. Sie übernehmen dann diese Sozialarbeit dort, sagen, was brauchst du, was hilfst du dir, und geben die Nähe und geben ihm auf einmal einen Sinn. Und sie sind dann meistens auch interessanterweise auf einer oberflächlichen Ebene auch so Vorbilder, wie man sich bewegt, was tiefe Religiosität belangt, und dann geht's weiter und weiter. Also das ist einer der Momente, die eine Rolle spielt. Aber ich glaube in der Tat, also wir müssen auch jetzt im Auge haben, wir sehen jetzt mehrere Fälle. Ob das jetzt ein Trend ist, ob das jetzt weiter zunimmt, da bin ich mir nicht sicher. Es ist ja, ich meine, man müsste sagen, Gott sei Dank sind es sehr wenige und übersichtliche Phänomene, die wir gegenwärtig haben. Aber meine Sorge ist, dann braucht nur sozusagen einer von denen auch wirklich einen erfolgreichen Attentat zu haben. Wir haben einen erlebt und wir wissen, wie tief es das Land erschüttert. Und deswegen, sie brauchen keine großen, vielen Gruppen, sondern Einzeltäter genügen. Hier hat man Gott sei Dank über die Familien das auffangen können. Bei anderen Einzeltätern gab es dieses soziale Netzwerk in der Form viel weniger.
Aber es ist, schau, das Problem ist, dass wenn ich eine Überzeugung ändern muss, muss ich Argumente bringen, warum meine Überzeugung die bessere ist. Gut. Und was also diese Leute einem vorwerfen, ist, dass sie sagen, erstens einmal Demokratie ist ein Unsinn, weil wer einen Kompromiss eingeht, zeigt ja, er ist schwach. Das ist das Erste, was sagt das Zweite, sagen sie, bei euch sind die Frauen die Chefs, absurd. Das Dritte ist, ihr seid überhaupt nicht religiös und der Atheist ist in der Rangordnung der Allerletzte. Der Andersgläubige ist auch schlecht, aber der Atheist ist ganz schlecht. Um eure alten Leute kümmert es euch nicht, die schiebt es in die Heime ab. Ihr jaugt nur dem Geld nach, habt keine Ideale und die Werte, die ihr vorgibt zu haben, habt ihr in Wirklichkeit überhaupt nicht. Und es ist natürlich vieles an dem richtig und wahr und daher ist es so schwer, etwas dagegen zu halten, um eine Überzeugung zu ändern, weil da muss meine Überzeugung eben auch von meinem Verhalten getragen sein. Das ist bei uns nicht der Fall.
Wie funktioniert das dann aber auch, wenn Sie so jemanden vertreten? Weil da muss man ja auch eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Und gut, wie ist dann das Vertrauen?
Die Klienten haben zu mir immer Vertrauen. Nicht? Aber ich versuche bei denen zu wecken, ist wenigstens einzusehen, dass wenn jemand eine andere Überzeugung oder Religion hat, er nicht automatisch deshalb ein schlechter Mensch ist und der umgebracht gehört und so weiter. Ich versuche klarzumachen, diese Diversität der Meinungen und der Überzeugungen zu wecken. Das ist Schwerstarbeit, alleine das. Ich verlange nicht, dass der jetzt sagt, das andere ist besser und richtiger, sondern wenigstens dem anderen gelten zu lassen. Wenigstens
das. Was wirklich noch eine ganz perverse noch dabei ist, wenn sie festgenommen werden, wenn man mit ihnen arbeitet, wenn sie Strafen bekommen, dann ist das sozusagen, da wird gesagt, das ist der Test, wo du dich als wahrer Muslim daran stellst. Das heißt, erst wenn du schaffst, dem sozusagen Widerstand zu sagen, den ins Gesicht zu spucken und dich von dem nicht runterzubekommen, das fest zeigt, ist ein Beweis, dass du ein wahrer Muslim bist. Das heißt, das wird sogar als ein Heldenpose genommen, dass ich das so tue.
Je mehr also Strafe, desto höher in der Hierarchie.
Also ein wahnsinnig schwieriges Thema.
Ganz schwer.
Aber abschließend, beide sind sich einig, Prävention ist da der Schlüssel,
Prävention,
das Ganze zu verbessern.
Versuchen klarzumachen, dass der andere, wenn er eine andere Meinung hat, man ihm trotzdem
Diversität
gelten lassen soll.
Nicht
mehr
eine.
Wird man nicht erreichen können. Mhm. Mehr erreicht man nicht. Aber das, ist schon
aber das würde ja einfach ein friedliches also, Zusammenleben wäre ja schon einfach.
Also wir haben viele Präventionsprogramme, die müssen wir deutlich stärker ausbauen. Und bei den Jugendlichen, das sind eher Kinder eben, die vor 3-4 Jahren noch selber noch 10 waren. Das heißt, da müssen wir unbedingt in den Schulen diese Generalprävention noch viel mehr stärken. Deshalb ist eines sozusagen ein Mosaikstein. Es gibt nicht die Lösung, aber wäre wirklich dieser Demokratieunterricht, der Ethikunterricht, den ein wir wichtiger. Unbedingt brauchen.
Herr Günger, Herr Mayer, vielen lieben Dank für Ihr Kommen und für Ihre Zeit.
Aber gerne.
Dankeschön. Schönen Abend. Und wir sind gleich wieder zurück, dann allerdings mit einer Geschichte, die kaum zu fassen ist. Nach 67 Tagen wird ein verirrter Mann in einem Schlauchboot im Pazifik gefunden. Lebend. Doch die Freude ist bei dem Überlebenden gedämpft. Sein Bruder und dessen Sohn überleben die Irrfahrt nämlich nicht. Alles dazu in wenigen Minuten bei Beide Seiten live.
Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live und wir haben für Sie die besten Bilder des heutigen Tages, die Sie auf keinen Fall versäumen müssen oder dürfen natürlich. Manfred Schmidt ist bei uns und hat diese Bilder alle mitgebracht. Hallo Manfred.
Grüß euch, hallo.
Manfred, wir starten mit einer unfassbaren Geschichte, die direkt aus einem Drama von Netflix oder einem anderen Streaming-Anbieter tatsächlich entsprungen sein könnte. Was ist da genau passiert?
Ja, es heißt ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und zweiteres ist in Russland passiert. Da ist nämlich ein 46-jähriger Segler ganze 67 Tage im Pazifik herumgetrieben und wurde jetzt gerettet. Die Bilder seiner Rettung, die fluten gerade Social Media. Da ist er gerade gerettet worden. Fischer haben das Boot entdeckt. Der Mann war da völlig abgemagert mit Kapuzenjacke, Notfallweste an Bord. Am 9. August, da ist er mit einem Freund und dessen 15-jährigen Sohn losgefahren. Und die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die hat dazu Folgendes gesagt. Da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht.
Wir haben dann nach einiger Zeit den Kontakt verloren und wussten nicht, wo sich das Segelboot befindet.
Am 14. Oktober hat gegen 22 Uhr dann zufällig ein Fischerboot den Kahn entdeckt. An Bord waren zwei Leichen und ein Überlebender. Der Mann ist sofort medizinisch betreut worden.
2 Monate mit einem Schlauchboot.
So ist es, ja. Der Mann hat tatsächlich überlebt als einziger dieser drei und es war ein absoluter Zufall, dass er gefunden worden ist. Das Seegebiet, wo die drei verschwunden sind, das ist im fernen Osten Russlands und das ist 1,58 Millionen Quadratkilometer groß. Es gab Suchmannschaften, die haben gesucht diese 2 Monate, aber haben nichts gefunden und jetzt hat man nachrekonstruieren können, wie die unterwegs waren und dort, wo sie gefunden worden sind, das ist 1000 Kilometer davon entfernt, wo sie eigentlich hin wollten. Das ist so, wie wenn ich jetzt in Wien landen will und versehentlich in Paris lande. Das sind 1000 Kilometer Unterschied.
Aber weiß man, wie er überleben konnte?
Ja, da ranken sich die Gerüchte. Er ist jetzt mal notfallmedizinisch betreut worden. Man weiß noch nicht, wie er das geschafft hat, aber es ist auf jeden Fall unglaublich, dass er es überlebt hat. Wir haben gesehen, das war ein Schlauchboot eigentlich. Der Nordpazifik ist nicht dafür bekannt, dass er ein ruhiges Gewässer ist wie der Neusiedler See. Also der hatte da riesiges Glück und vor allem, dass es diesen zufälligen Fund gab, weil da fahren ja nicht alle paar Meter die Fischerboote herum.
Das Unglaubliche ist, dass man in 2 Monaten Massen an Gewicht verlieren muss. Das führt uns zur nächsten Geschichte, die du hast. Da geht es nämlich um die Abnehmspritze.
So ist es, ja.
Die hat er natürlich nicht gebraucht, dieser Mann, der gerade noch gerettet worden ist. Aber viele im Vereinigten Königreich brauchen das und bekommen es jetzt vielleicht sogar gratis.
Und es ist eigentlich keine Abnehmspritze, Entschuldigung, sondern es ist ja eigentlich eine Spritze für Personen, die Diabetes haben.
So ist es. Genau, die britische Regierung, die hat einen ziemlich interessanten Plan im Kampf gegen Fettleibigkeit. Und diese Spritze, die ist eigentlich nicht gegen Fettleibigkeit, sondern für Diabetiker. Und dann hat man festgestellt, die senkt ja auch das Gewicht dieser Personen. Premierminister Keir Starmer, der argumentiert, das soll helfen, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt wieder zurückkehren können. Denn das würde der Wirtschaft helfen und auch den staatlichen Gesundheitsdienst, der NHS, entlasten. Denn die Krankheiten im Zusammenhang mit der Fettleibigkeit, die kosten dem Gesundheitsdienst 13 Milliarden Euro umgerechnet im Jahr. Also er kommt mit einem Wirtschaftsargument und verknüpft so ein bisschen mit einem Gesundheitsargument.
Also weniger als diese Spritzenaktion kosten würde.
Genau. Das,
also er sieht es von den Kosten, die dann günstiger sind für die Spritzen, die man verteilt.
So ist es, ja. Fachleute, die sehen das allerdings sehr kritisch. Du hast es schon angesprochen, das ist eigentlich für Diabetiker eigentlich gedacht. Und Kritiker sagen auch, das ist kein Ersatz für gesunde Ernährung und für Bewegung, dass man sich da jetzt stattdessen was spritzt. Und es gibt ja auch Nebenwirkungen. Man müsste diese Spritzen das ganze Leben lang nehmen, denn wenn man die Spritzen dann absetzt, dann ist bei vielen Leuten so, dass wieder das Gewicht nach oben geht. Es gibt Nebenwirkungen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall, Erschöpfung. Also das einfach zu nehmen und dann locker flockig abzunehmen und dann wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren, das ist nicht so einfach. Und
deswegen dein Vorschlag?
Ja, ich muss da jetzt wirklich was sagen, weil ich verstehe das nicht. Das ist ja nicht nur in Großbritannien so, sondern in ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern so und auch in den USA, dass wir einfach uns ungesünder ernähren bzw. auch zu wenig Sport machen. Warum gibt es denn nicht ab der ersten Volksschule hier das Fach Ernährung, das man da integrieren könnte, damit wir einfach alle uns etwas gesünder ernähren und im Sportunterricht vielleicht auch lernen, Rückenübungen, wie halte ich mich fit, auch dann später mal im Arbeitsleben, wir kennen das selber.
Morgen also
das verstehe ich nicht. Ja?
Ist ein Thema
das,
schon.
Das würde ja dann tatsächlich mal präventiv etwas bringen.
Wir alten Dinosaurier, wir werden uns vielleicht erinnern, der Streit um die tägliche Turnstunde, vor allem ich alte Dinosaurier.
Ich kann mich da auch noch erinnern.
Natürlich. Das war zum Beispiel auch ein Thema, alle wollten das, aber das dann umzusetzen war ganz schwierig. Also da bin ich auch bei dir, da muss man viel früher ansetzen, sagen auch Experten, da muss man viel früher mit Prävention arbeiten, bevor man dann ganz am Ende die Spritzen verteilt. Die Kosten, die sind aber jedenfalls auch in Österreich enorm für im Kampf gegen Adipositas. 2 Milliarden Euro, das sind fast 5% aller Gesundheitsausgaben in Österreich, die fließen in die Behandlung von Adipositas und den Folgeerkrankungen. Eine 500 Millionen kann man noch drauf dazustecken. Das sind die indirekten Kosten durch die Ausfälle im Arbeitsleben.
Das Geld genommen, fertig ist die Schulstunde.
Genau. So, mehr Geld. Gut. Dorthin.
Ist geklärt. Jetzt
und gesundes System auch entlastet.
Und wir kommen zu einer unglaublichen Tour. die sich abgespielt hat im Weinviertel.
So ist es, ja. Wir bleiben bei schwerem Gerät. Und zwar gibt es eine Geschichte aus Retz im Bezirk Hollabrunn. Da hat ein Unbekannter bei einer Biogasanlage der Firma Biopower, der ist da eingebrochen und ja, hat zuerst mal das Büro verwüstet. Wir haben von der Firma ein paar Bilder bekommen, was der Mann da angestellt hat. Also zuerst hat er mal die Sachen runtergeschmissen, sich ein bisschen abreagiert. Da hat er geschaut, was er alles zerstören kann. Und dann ist ihm aber offenbar ein Radlader aufgefallen. Das ist eine Baumaschine, die wiegt 20 Tonnen und er hat gedacht, okay, die schließe ich mal kurz und fahre mal ein bisschen herum. Allerdings nicht einfach so, sondern noch einen 9 Tonnen schweren Miststreuer hinten dran gehängt. Ich habe doch mit den Verantwortlichen geredet, die wissen nicht, wie er das zusammenhängen konnte. Aber
eine Amokfahrt.
Ihr seht es, er ist dann herumgefahren wie ein Wilder, 33 Kilometer bis nach Tschechien.
Er war alkoholisiert, oder?
Ja, das ist noch eine Kuriosität. Er konnte zu Fuß dann flüchten. Also er ist herumgefahren bis nach Tschechien, dann ist der Miststreuer umgekippt. Hier ist der Miststreuer wieder rausgezogen worden. Er ist in Gartenmauern reingekracht, durch einen Weinberg ist er gerast. Also er hat da ordentlich Schaden angerichtet. Die Firma, wo er gestohlen worden ist, sagt mindestens 100.000 Euro. Er ist dann auch noch in eine Garstation reingekracht in Tschechien, aber Gott sei Dank ist da nichts passiert. Es gab auch keine Verletzten.
Keine Verletzten auf einer 30 Kilometer langen Amokfahrt mit diesem Tonnenschwer.
Ja, ich bin ja am meisten überrascht, dass er dann zu Fuß fliegen konnte, weil so schnell ist ein Radlader auch nicht, aber zu Fuß ist man auf jeden Fall noch langsamer als ein Radlader.
Ja, wirklich unfassbar.
Ist gerade noch ausgegangen. Gut, dann
so ist es, ja. Mit dem also wenn Sie jetzt Radlader zu Hause haben, bitte doppelt absichern.
Wir bleiben beim Thema Touren.
Ja, und wir bleiben auch in Tschechien, ne?
Ja.
Also wir bleiben örtlich.
Genau, und wir fahren ein bisschen weiter nördlich, nordwestlich
raus. Da spielt Alkohol aber tatsächlich eine Rolle.
Mhm. So ist es, ja. Vielleicht sieht man den Mann ja vielleicht bei einem Pubcrawl in Prag, allerdings nicht mehr lang. Denn
bitte, was ist überhaupt ein Pubcrawl? Ja, das musst du mal kurz erklären.
Das sind so geführte Touren, wo man von einem Lokal zum nächsten geht, allerdings nicht alleine, sondern in einer größeren Gruppe und dann wird getrunken. Ohne Ende, manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Und Prag sagt, das wollen wir nicht mehr, wir wollen eine andere Art von Tourismus anbieten, verbietet diese Pubcrawls ab November. Von 22 bis 6 Uhr früh darf man dann nicht mehr in großen Gruppen grölend herumlaufen. Und das sind Bilder von Pubcrawls. Man sieht die Menschen, die da herumgehen, wenn da eine Gruppe von 30 Leuten zu singen beginnt, das hat dann schon eine gewisse Lautstärke. Jedenfalls, das wird verboten. Die Anbieter dieser Touren sagen, das ist eh nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn die alle so herumlaufen durch die Stadt und nicht durch einen Reiseleiter zusammengehalten werden. Weiß ich nicht, ob das wirklich ein gutes Argument ist. Wie gesagt, wenn 30 Typen losgrölen in der Innenstadt, dann ist das ein enormer Lärmpegel.
Ist das Verbot schon jetzt in Kraft oder kommt das erst?
Es kommt mit Anfang November. Mhm. Und Prag versucht sich da auch ein bisschen neu aufzustellen. Prag ist ja eine der großen Junggesellenabschiedsstädte, auch so wie Bratislava zum Beispiel. Also da fahren viele hin und so wird versucht...
Zum Party machen, ne?
Zum Party machen und da wird versucht, dass man da ein bisschen ein neues Image bekommt. Was schwierig ist, um unattraktiver zu werden als Prag, ist, das Bier ist dort einfach sehr billig. Mhm. Da gibt es Lokale, da ist Bier billiger als Wasser. Also da gibt's schon schlagende Argumente für Biertrinker, dorthin zu fahren. Aber ja, Prag will sich da ein bisschen neu aufstellen, will weg von diesem Image. Mallorca hatte ja lange Zeit ein großes Imageproblem, aber halt auch hohe Gewinne und hohe Einnahmen. Ja, und Prag versucht jetzt, dass sie da trocken werden.
Versucht der Lignano auch. Also wir haben da ein paar Hotspots.
Aber man muss jetzt mal wirklich sagen, Prag ist eine wunderschöne Stadt und gerade vor Weihnachten, die Adventmärkte sind sehr schön zu besuchen.
So ist es.
Ein Traum auch, Manfred Schmidt bei uns. Vielen Dank für die Zusammenstellung der besten Bilder.
Sehr gerne.
Und wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung, Tom.
Deswegen übergeben wir jetzt zu
an unseren Kollegen, und zwar an Wolfgang Schiefer mit Wild umstritten. Vielen Dank fürs Einschalten.
Schönen Abend.